Dieser Podcast wird unterstützt von Lufthansa Group.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Georgien hat gewählt. Die russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum hat mit knapp 54% der Stimmen den Sieg für sich beansprucht. Die zentrale Wahlleitung hat das auch bestätigt, aber es gibt massive Zweifel am Ablauf der Wahl. Und zwar von höchster Stelle. Die proeuropäische georgische Präsidentin ortet Wahlbetrug durch eine russische Spezialoperation und fordert die Bevölkerung zu Protesten auf.
Mal sehen, wie viele Leute heute auf die Straße gehen werden und wie das dann weitergeht. Ob das eine Protestveranstaltung ist, die sich relativ schnell totläuft, oder ob das weitergeht und vielleicht sogar in Richtung, wie seinerzeit in der Ukraine, eines Maidans gehen wird.
Wie geht es weiter in der Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus? Hat Russland die Wahl wirklich gestohlen? Darum geht es heute. Jo Angerer, du berichtest für den Standard über Osteuropa, Russland und die Ukraine. Nun hat Georgien gewählt. Gib uns doch kurz eine Einordnung. Wo liegt Georgien und was beschäftigt dieses Land gerade?
Ja, Georgien ist ein sehr, sehr kleines Land. Insgesamt so 3,7 Millionen Einwohner. Liegt am Rande der ehemaligen Sowjetunion, die ja zerfallen ist. Liegt im Kaukasus, hat eine sehr lange Grenze zu Russland. Da sind auch zwei abtrünnige Republiken, Südossetien und Abkhazien, die unter russischem Einfluss stehen. Darüber hat Georgien auch mit Russland 2008 einen Krieg geführt, grenzt aber auch an Armenien und liegt am Schwarzen Meer und ist eben ein Land, was so richtig zwischen West und Ost irgendwo steht, was auch die Problematik der ganzen Geschichte ist.
Nun hat Georgien eben gestern Sonntag gewählt. Was wurde denn da gewählt und wie ist die Wahl ausgegangen?
Es wurde ein neues Parlament gewählt und da standen zwei Gruppierungen gegeneinander. Die Partei Georgischer Traum, eine Partei, die derzeit an der Regierung ist und eher pro-russisch orientiert ist, und die pro-europäische Opposition in verschiedenen Wahlbündnissen und die sozusagen einen schnellen Beitritt zur EU anstrebt. Die Opposition hat verloren, gemäß der offiziellen Ergebnisse mit 37%. Der Georgische Traum hat mit 54% gewonnen. Das sind die offiziellen Ergebnisse. Aber es stehen Vorwürfe massiver Wahlmanipulation auch im Raum und die Opposition protestiert dagegen.
Was kannst du uns denn über den vermeintlichen Wahlsieger, den Georgischen Traum, noch so erzählen?
Ja, dieser Georgische Traum, diese Partei hat einen Hintermann, einen Mastermind sozusagen. Das ist der Herr Ivanishvili. Der ist ein Multimilliardär, glaube 4,5 Milliarden Euro reich ist er, residiert hoch in den Hügeln über Tiflis, hat sein Vermögen, sein Geld in Russland gemacht, muss man sagen, hat womöglich auch noch sehr gute Beziehungen zum russischen Kreml. Die Partei bestreitet das allerdings. Und das ist derjenige, der die Partei steuert, der die Partei auch finanziert natürlich mit und der ein Interesse daran hat, dass Georgien auch in seinem Einflussbereich bleibt.
Jetzt könnte dieser Georgische Traum ja auf den ersten Blick aber eigentlich als eine proeuropäische Partei verstanden werden. Oder täusche ich mich da?
Naja, das hat der derzeitige Regierungschef, also der Ministerpräsident, heute auch gesagt. Sie wollen ja den europäischen Weg vorangehen und die Annäherung an die EU machen. Die Opposition hat Zweifel daran, dass das wirklich der Weg und der Wille dieser Partei ist, die, wie gesagt, durchaus auch freundliche Beziehungen zu Russland pflegen möchte und da wohl auch ganz gute Kontakte hin hat. Und zum Zweiten gibt es zwei sehr umstrittene Gesetzesvorhaben, die der Georgische Traum durchgebracht hat im Parlament. Zum einen ein Gesetz, was die Finanzierung von NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen, zum Offenlegen zwingt. Die Opposition fühlt sich dadurch mundtot gemacht. Und zum Zweiten, und das finde ich die gravierende Geschichte noch, ein Gesetz, was die Rechte von Homosexuellen gravierend einschränkt und deren Leben sehr viel schwieriger macht. Das sind zwei Gesetze, die kann man nicht eins zu eins mit russischen Gesetzen vergleichen. Sie sind aber wohl angelehnt, so kann man sagen, auch an russische Gesetze, die verabschiedet worden sind. Daraus lässt sich dann schon eine gewisse Nähe zum Kreml, eine gewisse Nähe zu Russland herleiten.
Nun hast du schon angesprochen, dass eben ein Mann so als der Fädenzieher in der Partei Georgischer Traum verstanden wird, dieser Milliardär Ivanishvili. Was sollten wir denn über den noch wissen?
Naja, es ist ein sehr, sehr reicher Mann. Er residiert quasi in einem Art Märchenschloss mit Privatzoo, mit privater Kunstausstellung, die er dort hat. Angeblich gibt es auch ein Haifisch-Aquarium dort, kann ich aber nicht hundertprozentig bestätigen. Und das ist jemand, wie gesagt, der sehr viel Geld erstmal nach dem Zerfall der Sowjetunion gemacht hat. Da sind nämlich damals die ganzen Staatsbetriebe verstaatlicht worden. Da hat er sich reingeklinkt sozusagen und hat da, wie viele andere heutige Oligarchen im Übrigen auch, viel Geld damit verdient. Heute hat er ein großes Immobilienimperium im Inland, also in Georgien, aber auch Luxusimmobilien im Ausland. Er hat eine große Holding, die viele Firmen und viele Konzerne in Georgien, die ihm dann zugeordnet sind. Also es ist ein sehr reicher Mann mit einem Vermögen, immerhin mit rund einem Fünftel des gesamten Bruttoinlandsprodukts des Landes.
Also der hatte einfach die finanziellen Möglichkeiten und offenbar auch das Interesse daran, wirklich viel Einfluss zu nehmen. Nun hat aber die proeuropäische Präsidentin Salome Zurabishvili für Montag zu Protesten gegen den vermeintlichen Sieg seiner Partei aufgerufen. Warum denn? Wo ortet sie Foul Play und welcher Fraktion ist sie zuzuordnen?
Also sie selber ist proeuropäisch. Sie will quasi im Expresstempo Georgien in die EU führen. Wie weit das gelingen kann, ist natürlich auch die Frage, weil da müsste viel Korruption bekämpft werden, da müsste es eine Justizreform noch geben und vieles mehr, bevor wirklich Georgien in die EU beitreten könnte. Aber sie stellt fest oder sie sagt, es hätte gravierende Wahlmanipulationen gegeben. Einzelne Fälle kann man belegen, kann man nachweisen, flächendeckend bislang nicht. Da hält sich auch die OSZE, die Wahlbeobachter im Land hat, noch sehr zurück einfach. Die sagen schon, es gibt Vorwürfe, die müssen auch geklärt werden, sagen aber auch so insgesamt, die Wahl ist rechtens und sagen nicht, diese Wahl wäre komplett unfair gewesen und nichtig sozusagen. Also das ist umstritten. Die Pro-Europäer, auf jeden Fall die Oppositionsparteien und auch die Präsidentin, haben für heute Abend zu einer großen Demonstration gegen diese Wahl aufgerufen. Sie wollen, dass die Wahl annulliert wird. Sie wollen, dass es Neuwahlen gibt.
Wussten Sie, dass Sie mit jeder Geschäftsreise Geld sparen können? Mit dem kostenlosen Partner Plus Benefit Programm der Lufthansa Group sammelt Ihr Unternehmen wertvolle Punkte bei jedem Flug weltweit. Tauschen Sie diese gegen Freiflüge, Upgrades oder andere exklusive Prämien ein. Melden Sie sich jetzt bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Bevor wir noch auf die konkreten Vorwürfe zum Wahlbetrug eingehen, wer ist denn diese Präsidentin, die sich da nun so klar positioniert hat? Geht es ihr wirklich rein um die Beitrittschancen ihres Landes zur EU oder hat sie auch eigene politische Interessen, die da noch auf einer anderen Ebene reinspielen könnten?
Also mir ist nur bekannt, dass sie das Interesse hat, das Land in die EU zu führen. Sie stammt ja auch aus einer Familie, die ausgewandert war nach Paris, ist dort auch aufgewachsen, kam dann wieder zurück nach Georgien. Also eine Frau, die sehr stark europäisch orientiert ist. Und sie sieht eben das Heil Georgien sozusagen auf einem Weg in Richtung Europäische Union. Viele Leute, muss man allerdings auch sagen, Georgien sehen das anders.
Mhm. Nun spricht sie von einer russischen Spezialoperation, die da bei der Wahl in Georgien abgelaufen sei. Gibt es denn konkrete Beweise dafür, dass Russland seine Finger im Spiel hatte? Und was sagt man da in Moskau dazu?
Also konkrete Beweise gibt es dazu nicht, außer dass es halt diese mögliche Verflechtung des georgischen Traums oder die Nähe des georgischen Traums zum Kreml gibt. Der Kreml selber, Dmitri Peskov, der Kremlsprecher, hat das heute auch dementiert, dass es irgendwelche Einflussnahmen gegeben hätte. Also konkrete Beweise in der Richtung gibt es zur Stunde nicht, könnte ja noch kommen.
Aber weil du Verdachtsmomente angesprochen hast, was ist denn konkret passiert, was verdächtig aussieht?
Verdächtig ist auf jeden Fall in einem Wahllokal gab es einen Fall, wo nachgewiesenermaßen durch Videos ein Mann mehrere Stimmzettel in die Wahlurne geschmissen hat. die Zentrale Wahlkommission sagte, das würde auch untersucht werden. Dann gab es andere Vorfälle, wo Wahlurnen einfach verstopft waren, wo man nichts einwerfen konnte. Dann hat die Präsidentin auch beklagt, in einzelnen Wahllokalen sei es auch zu Gewalttätigkeiten gekommen. All das muss natürlich jetzt untersucht werden und geprüft werden und dem muss nachgegangen werden.
Nun kommt die Idee, dass Russland da seine Finger im Spiel haben könnte, ja nicht von ungefähr. Gab es denn bei anderen Wahlen in dieser Region schon Einflussnahmen durch Russland?
Also konkrete, nachweisbare, wo man sagen kann, da hat man jetzt einen konkreten Beleg nicht. Aber man muss natürlich auch sagen, Russland hat natürlich Interesse daran, dass Länder wie Georgien, aber auch Moldau, wo ja auch eine Wahl vor kurzem war und wo es auch demnächst noch eine Stichwahl geben wird, dass diese Länder nicht abdriften in Richtung EU, sondern zumindest mal in einem neutralen, sage ich, Einflussbereich Russlands bleiben. Da hat Russland natürlich daran Interesse und wird natürlich im Hintergrund die ein oder anderen Fäden auch ziehen. Ganz konkrete Nachweise dafür allerdings, also Geldflüsse beispielsweise, Kontoauszüge oder irgendwas in der Richtung gibt es allerdings nicht.
Was aber natürlich auch noch nicht heißt, dass da nichts passiert sein könnte. Nun liegt Georgien am Schwarzen Meer, grenzt an Russland, orientiert sich aber schon eher in Richtung Westen. Wo steht denn das Land im Ukraine-Krieg?
Also da ist man natürlich auch gespalten. Man ist da offiziell auf der Seite der Ukraine. Sehr viele Flüchtlinge leben dort auch. Übrigens auch sehr viele russische Flüchtlinge, die vor der Mobilmachung geflohen sind, leben auch dort, führt auch zu Spannungen im Land. Die Positionierung ist natürlich für die Ukraine, zumindest mal bei den proeuropäischen Kräften, die es dort gibt. Man hat aber auch große Ängste, dass es diesem Land Georgien genauso ergehen könnte wie der Ukraine. Und genau mit diesen Ängsten hat auch der georgische Traum Wahlkampf gemacht. Der hatte Plakate aufgestellt in der Hauptstadt Tiflis, wo links Zerstörungen in der Ukraine zu sehen waren und rechts moderne Schulen und Autobahnen in Georgien. Und er hat dann gesagt, wenn ihr diesen EU-Kurs weitergeht, dann kann der Krieg kommen, dann kann eine russische Invasion kommen und dann könnte das ganze Land kaputt gehen. Also mit den Ängsten, die vorhanden sind in dem Land, auch aus dem Krieg von 2008, wurde da ganz bewusst gespielt. Und die Leute, und das ist natürlich auch ein Punkt, den man sehen muss, die Leute haben 2008 die Erfahrung gemacht, als es die russische Invasion gab, als es den Krieg gab, dass es eben wenig bis gar keine Hilfe aus dem Westen gegeben hat. Das ist ein Unterschied jetzt zur Situation in der Ukraine. Da sind große Ängste da, dass sozusagen das Land unter die Räder kommen könnte, was auch mit Sicherheit dazu beigetragen hat, dass viele für den georgischen Traum und für einen gewissen Ausgleich mit Russland auch gestimmt haben.
Wie ist denn die Bevölkerung tatsächlich zu Europa eingestellt? Also gibt es eine pro-europäische Mehrheit oder ist die Mehrheit doch eher noch der Nähe zu Russland verhaftet?
Also ganz so einfach kann man es, glaube ich, nicht sagen. Insgesamt glaube ich schon, dass es eine Mehrheit gibt, die grundsätzlich pro-europäisch eingestellt ist. Das sind natürlich auch Vorstellungen dabei, wenn man zu Europa gehört, dann ist man automatisch reich und dann hat man keine finanziellen Sorgen mehr. Das hört man auch immer wieder. Ich glaube, dass bei den jüngeren Menschen und bei den Menschen, die in den Städten leben, es deutlich mehr in Richtung pro-Europa geht. Bei der ländlichen Bevölkerung, gerade bei den Bauern und so weiter, geht es doch noch mehr in Richtung Russland. Da sind die Ängste größer, dass es zu einem Krieg kommen könnte, als die Vorteile, die ich jetzt mal unmittelbar für mich selber aus der EU sehen würde. Aber die jüngeren Leute, mit denen ich auch gesprochen habe in der Hauptstadt Tiflis, die sind mehrheitlich pro Europa, die wollen in die Europäische Union. Soweit kann man das schon sagen.
Wie hat man denn dann eigentlich in Europa auf dieses Wahlergebnis und auch die Vorwürfe rund um die Wahl reagiert?
Ja, etwas verhalten und zurückhaltend. Also große Verurteilung hat es nicht gegeben. Verschiedene europäische Politiker haben gesagt, natürlich, diese Vorwürfe müssen jetzt geprüft werden. Das muss untersucht werden. Ich hatte ja schon gesagt, die OSZE hatte Wahlbeobachter im Land. Die haben diverse Verstöße auch festgestellt und protokolliert, sagen aber auch nicht, dass diese Wahl komplett unfrei und nichtig wäre. Also in Europa gibt es eine gewisse Zurückhaltung, wird allerdings auch gefordert, dass diese Vorwürfe, diese Manipulationsvorwürfe auch aufgeklärt werden müssen.
Aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der aktuell ja auch die EU-Ratspräsidentschaft innehat, der ist heute nach Tiflis, also in die Hauptstadt Georgiens, gereist und hat dem georgischen Traum auch zum Wahlsieg gratuliert. Wie passt das zusammen?
Ja, der Orban hat ja schon immer oder fährt schon immer einen, sagen wir mal, ganz eigenen Kurs, der ja öfter schon in Konflikt stand zu dem offiziellen Kurs der EU. Ich erinnere mich daran mal an seine sogenannte Friedenstour, wo er ja auch Putin in Moskau besucht hat. Das war äußerst umstritten. Spannend ist die Frage natürlich, tritt er als Viktor Orban Ungarn auf oder tritt er als EU dort auf? Bei Putin ist er ja als Orban aufgetreten und hat ausdrücklich gesagt, er spricht nicht im Namen der EU. Es wird allerdings dieser Besuch, denke ich schon, wird in der EU wieder Streit geben um diese Sonderrollen und Sonderpositionen. Viktor Orban und Ungarn eben verfolgt die ganze Zeit. Und ja, er hat dem georgischen Traum gratuliert, meines Wissens nach auch als der einzige europäische Staatsführer.
Gibt es denn nun in Georgien tatsächlich schon Proteste durch die Bevölkerung und was könnten die noch in Bewegung setzen?
Also heute Abend ist eine große Protestkundgebung in Tiflis in der Hauptstadt angekündigt. Man wird sehen, wie viele Leute da kommen werden. Es gab ja in der Vergangenheit schon große Proteste gegen diese beiden Gesetze, nämlich dieses ausländische Agentengesetz und das Gesetz, was sich gegen die Homosexuellen richtet. Mal sehen, wie viele Leute heute auf die Straße gehen werden und wie das dann weitergeht. Ob das eine Protestveranstaltung ist, die sich relativ schnell totläuft oder zerläuft, oder ob das weitergeht und vielleicht sogar in Richtung, wie seinerzeit in der Ukraine, eines Maidan gehen wird. Schwer zu sagen, wie es sein wird. Heute Abend werden wir mal sehen, wie viele Leute kommen werden.
Nun hast du schon gesagt, dass das Verhältnis zur EU, zu Europa, zu Russland da auf sehr vielen Ebenen und recht komplex ist bei den Menschen. Aber wie schätzt du denn die Entwicklung ein, die Georgien bevorsteht? Wird es da eher Annäherungen an Europa, möglicherweise wirklich bald eine EU-Mitgliedschaft geben oder doch wieder eher eine Nähe zu Russland, die sich etablieren könnte?
Also ich sehe erstmal, dass Georgien eine schwierige Zukunft hat. Beide Wege sind dornige Wege. Ich glaube nicht, dass man sich eins zu eins mehrheitlich wirklich in Richtung Russland bewegen wird. Ich glaube nicht, dass da die Menschen mitmachen. Die sagen ja allenfalls mal, wir sollten die Russen nicht verbrellen. Wir sollten versuchen, ein gutes Verhältnis zu haben. Aber dass sie eins zu eins wieder Teil Russland sein wollen, das kann man jetzt also nicht feststellen. Andererseits ist der Weg in die EU natürlich auch ein wahnsinnig schwieriger und ein wahnsinnig langwieriger. Es ist mal die Jahreszahl 2030 angedacht worden für einen EU-Beitritt. Das halte ich für völlig unrealistisch, weil das Land ja dann den ganzen EU-Kriterien auch genügen müsste. Von Korruption bis Justizreform bis zu diesem und bis zu jenem. Da hätte Georgien, selbst wenn sie jetzt die proeuropäischen Kräfte durchsetzen würden, noch einen sehr, sehr, sehr weiten Weg vor sich, um dann tatsächlich mal Mitglied der EU zu werden. Ähnlich ist es auch in Moldau und auch in anderen Ländern natürlich. Diese Wege in Richtung EU, bevor man dann wirklich Mitglied wird, sind sehr, sehr weiter. Da geht es ja auch um Wirtschaftskraft, da geht es um Wirtschaftsleistung, da geht es um viele Gesetze und Rechtssystem, was angepasst werden müsste an ein EU-Rechtssystem und so weiter und so fort. Also schnell wird das unter keinen Umständen gehen.
Es sind also durchaus Schicksalstage, die Georgien da gerade erlebt. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Jo Angerer.
Dankeschön.
Danke Ihnen schon mal fürs Zuhören. Falls Sie Thema des Tages schon immer einmal live erleben wollten, dann haben Sie die Möglichkeit dazu Ende November bei der Buch Wien. Alle Infos dazu finden Sie in den Shownotes. Falls Sie Thema des Tages unterstützen wollen, dann hilft es uns sehr, wenn Sie ein Standard-Abo abschließen. Und jetzt aber noch dranbleiben. Wir fassen gleich zusammen, was wir bisher über die Schüsse im Mühlviertel wissen.
Wussten Sie, dass Sie mit jeder Geschäftsreise Geld sparen können? Mit dem kostenlosen Partner Plus Benefit Programm der Lufthansa Group sammelt Ihr Unternehmen wertvolle Punkte bei jedem Flug weltweit. Tauschen Sie diese gegen Freiflüge, Upgrades oder andere exklusive Prämien ein. Melden Sie sich jetzt bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Großalarm heute Montag im Mühlviertel. Der Bürgermeister der Gemeinde Kirchberg ob der Donau im Bezirk Rohrbach ist erschossen worden. Auch ein Jagdleiter ist laut Polizei getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein Jäger, befand sich bei Redaktionsschluss für diesen Podcast noch auf der Flucht. Er gilt laut Behörden als sehr gefährlich. Die Kobra stand im Einsatz. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Es dürfte aber ein jahrelanger Streit unter Jägern hineinspielen. Alle Entwicklungen dazu lesen Sie auf derstandard.at. Zweitens, ÖVP und SPÖ gehen die Koalitionsverhandlungen nun so richtig an. Sie geben sich 2 Wochen Zeit, um herauszufinden, ob eine Regierungszusammenarbeit möglich ist. Das hat die Vize-Club-Chefin und Frauensprecherin der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, dem ORF gesagt. Fest steht, dass die Parteien bei vielen Themen unterschiedlicher Meinung sein dürften, vor allem in Sachen Vermögenssteuern und bei Migrationsthemen. Wenn man nach 2 Wochen zum Schluss komme, es probieren zu wollen, dann gibt es laut Holzleitner aber noch keinen genauen Fahrplan, bis wann eine Regierung stehen soll. Sie verwies lediglich darauf, dass es bei ÖVP und Grünen vor 5 Jahren bis in den Jänner gedauert habe. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP sprach zuletzt von einem steinigen Weg, der den beiden Parteien noch vorsteht, gab sich aber zuversichtlich. Wenn ÖVP und SPÖ sich einigen, muss aber wohl trotzdem noch eine Partei mit an Bord. Ohne Grüne oder Neos in der Koalition wäre die Mehrheit nämlich bedenklich knapp. Und drittens, 2 Wochen vor Beginn der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan beklagt ein Bericht der Vereinten Nationen die aktuellen nationalen Klimamaßnahmen als unzureichend. Die derzeitigen Pläne der Staaten seien weit davon entfernt, die Erderwärmung deutlich eindämmen zu können, heißt es in dem Bericht. Bei einer Umsetzung aller derzeitigen nationalen Pläne würden die Treibhausgasemissionen im Jahr 2030 immer noch über 51 Gigatonnen CO2 entsprechen. Warum das so bedenklich ist und alles weitere dazu, was aktuell auf der Welt geschieht, lesen Sie natürlich auf derstandard.at. Falls Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auch immer über gute Bewertungen, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören. Und falls Sie es noch nicht gehört haben, seit Samstag ist wieder eine neue Folge unseres Schwesterpodcasts Inside Austria draußen. Diesmal geht es darum, warum die Neutralität eine, Zitat, so heilige Kuh für Österreich ist. Falls Sie Feedback und Anregungen haben, dann schicken Sie uns die immer gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit, mit Partner Plus Benefit, dem Bonusprogramm der Lufthansa Group, die Reisekosten Ihres Unternehmens zu reduzieren. Kostenlos anmelden, Punkte sammeln und attraktive Prämien genießen. Melden Sie sich noch heute bei partnerplusbenefit.com an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro-Fluggutscheins von Austrian Airlines.